Der große deutsche Dichter Herbert Grönemeyer schrieb vor inzwischen 24 Jahren, wenn du es glauben kannst: Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Und die Männer sagen Amen. Okay. Männer kaufen Frauen. Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde. Männer lügen gerne am Telefon. Männer sind alle Zeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Dankeschön. Männer haben Muskeln. Männer sind furchtbar stark. Männer können alles. Männer kriegen gerne einen Herzinfarkt. Männer sind einsame Streiter, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Männer führen Kriege, Männer sind schon als Baby blau. Männer rauchen Pfeife, Männer sind ja so furchtbar schlau. Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz, ganz genau. Männer kriegen keine Kinder, Männer kriegen dünnes Haar. Männer sind auch Menschen. Männer sind etwas sonderbar. Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer haben schweres leicht, haben es schwer, nehmen es leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Aber wann ist ein Mann ein Mann? Der Titel meiner Predigt heute ist: Wann ist ein Mann ein Mann? Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über dieses Thema. Wann ist ein Mann ein Mann? Was macht ein Mann zu einem Mann? Wir haben angefangen, Männerandachten wieder zu machen in der Gemeinde. Und ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema. Was macht mich zu einem Mann? Warum bin ich jetzt wirklich ein, warum kann ich mich ein Mann nennen mit Zuversicht? Und interessanterweise, wenn man das so ein bisschen beobachtet, ist unser Bild davon, was ein Mann zu einem Mann macht, immer sehr gesellschaftlich geprägt. An unterschiedlichen Teilen auf der Welt wirst du unterschiedliche Anforderungen finden, wenn du wirklich ein Mann sein willst. Ja? Ich spiele gerne Karten zum Beispiel. Ja? Unsere Doppelkopfrunde, Jörg Hallmeier, Jörn Ulbrich, Frank Siebert, Samir und ich. Jemand vergessen? Nee, Christoph Meister kommt ja noch einmal pro Jahr dazu. So, wenn Männer unter sich sind, so in dieser Konstellation und Karten spielen, da ist irgendwas mit Karten, was nicht unbedingt den Mann rausbringt, aber das, wie du wirklich bist, ja? So, die soziale Demaskierung beim Kartenspielen. So, du sagst einfach vielleicht manchmal Sachen, die, wo du denkst, so, wo kam das jetzt her? So, ich war mit einem Freund von mir, er ist heute beim Gottesdienst dabei, Pieter. Wir sind nach Tschechien gefahren zu einem Pokerturnier. 500 Männer aus ganz Europa kommen zusammen und 5 Frauen, glaube ich, und messen sich gemeinsam, wer der beste Kartenspieler ist. Ja. Und du hast diese ganzen Typen aus unterschiedlichen Ländern, aber du kannst relativ schnell sagen, auch ohne dass du ihn aus der Nähe gesehen hast, woher er kommt. Laut dröhnende Männer, in der Regel aus Holland. Männer, die, bevor sie überhaupt aufgestanden sind, schon einen Liter mindestens 80-prozentigen Alkohol getrunken haben, in der Regel aus Russland oder osteuropäischen Staaten. Männer, die besonders elegant gekleidet sind und die Haare gegelt haben, häufig aus Italien, manchmal aus Spanien auch. So, und irgendwie gibt's diese Typisierungen, die so ein bisschen fast kitschig sind, aber es scheint so allgemeine, ja, Perspektive, Ideen zu geben, wie Männer sein sollen. Und die Frage ist, woher definierst du, was du für ein Mann sein willst? Nun, jetzt sitzen die Frauen hier und sagen, ja toll, Predigt über Männer, was hat das mit mir zu tun? Super. Ich habe heute 3 Zielgruppen in der Predigt. Erste Zielgruppe, Männer. Zweite Zielgruppe, unverheiratete Frauen. Und meine Herausforderung an euch ist, darüber nachzudenken, was für einen Mann suche ich, wenn ich einen suche, und die meisten tun das. Wonach strebe ich wirklich? Wie definiere ich für mich, also was für einen Mann ich haben will? Dritte Zielgruppe, verheiratete Frauen. Meine Herausforderung an euch ist, ich weiß, ihr sitzt so entspannt jetzt da und sagt, ja, Mathis, 30 Minuten, hau drauf, mach's. Meine Herausforderung an euch ist, es darüber nachzudenken, nicht das Idealbild eines Mannes zu nehmen, euren Mann daneben zu stellen und all die Defizite zu definieren, sondern zu überlegen, Mensch, also mein Mann ist nicht vollkommen, ja, aber ist es nicht großartig, dass ich einen Mann habe, der nach bestimmten Dingen strebt und das zu identifizieren, was schon an Guten da ist. Vielleicht heute Nachmittag mal etwas Ermutigendes zu ihm zu sagen. Du sagst, weißt du, als Mathis das gepredigt hat, da habe ich an dich gedacht. Und euch vorzunehmen, ihn zu unterstützen, mehr und mehr an dieses Bild zu wachsen, was Gott vorgesehen hat für ihn und was wonach er strebt. Wann ist ein Mann ein Mann? Ich habe gestern eine Zeitschrift gekauft. Men's Health. Ein echtes Männermagazin, aus dem man sehr gut erkennen kann, wie sich in unserem Kulturraum oder in Deutschland oder Europa ein echter Mann definiert. Das reicht eigentlich schon allein aus, die Überschriften zu lesen. 28 Seiten New Body Special. Das gibt Muskeln. Der 8-Wochen-Plan, der wirkt. Mit Superübungen und allen Rezepten. Zweite Hauptüberschrift, endlich wieder genug Sex. So, Männer sind sehr potent und haben häufig Sex. Ich habe nicht alles gelesen, aber ich musste mich dann doch informieren. Ein Artikel darüber, wie du deiner Lebensgefährtin, Frau wird sie gar nicht genannt in dem Zusammenhang, erklärst, warum es gut für dich ist, im Internet Pornos zu gucken. Und wie du sie dazu bringen kannst, das zu akzeptieren. Wann ist ein Mann ein Mann? Ohne Diät 5 Kilo runter. 5 Kilo gehen immer Männer, ne? So. Gratis Video mit Fettkiller Workout. Der schnellste Schutz für ihr Herz. Männer kriegen gerne Herzinfarkt, haben wir vorgehört. Wie schütze ich mich? Dieser Salat ist lecker wie Pizza, so Ernährungstipps. Was Zähne wirklich weißer macht. Weiße Zähne, ein echter Mann. Mehr Wumms in den Armen. Wann ist ein Mann ein Mann? Von wem lässt du definieren, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Von wem lässt du definieren, liebe Frauen, wonach du strebst? Lass uns mal in die Bibel gehen, weil ich glaube, die Schrift kann uns ein inspirierendes Bild von Männern geben, was kulturübergreifend ist, was zeitgeistübergreifend ist, was in Asien genauso gelten kann wie in Europa, wie in Afrika, wie an der Antarktis. Was genauso gültig ist vor 2000 Jahren, als das, was wir heute lesen, geschrieben wurde, wie heute und wie in 2000 Jahren. Wann ist ein Mann ein Mann? 1. Timotheus Kapitel 3. Ich habe hier die Hoffnung für alle Übersetzung. Die Überschrift in der Lutherbibel ist hier von den Bischöfen. Nun, Erklärung. Bischof. Bischof im 1. Jahrhundert war nicht die Typen mit einem langen schwarzen oder weißen Talar, mit einem lila Schal, einer Schultüte auf dem Kopf und einem goldenen Kelch in der Hand. Bischöfe im ersten Jahr waren, man kann es nicht genau festmachen, aber in der Regel jemand, der eine weitertragende Verantwortung in der Gemeinde gehabt hat, im griechischen Bereich vor allem Gemeindeleiter, in anderen Bereichen möglicherweise die Vorsteher des Ältestenrates. Und offensichtlich ist das hier, also Paulus schreibt an Timotheus, der ein junger Prediger und Gemeindegründer war, um ihm zu erklären, wonach er suchen soll, wenn er jemanden aussuchen will, der eine Gemeinde leiten soll oder eine Leitungsaufgabe in der Gemeinde übernimmt. Es ist offensichtlich nicht an alle Männer gerichtet, aber ich denke, es zeigt uns ein Idealbild von einem Mann. von dem alle Männer lernen können und nach dem alle Männer streben können. Auch wenn wir nicht laute Bischöfe haben werden in der Gemeinde und wenn nicht alle Gemeindeleiter sein können, soll es trotzdem etwas Ermutigendes, Inspirierendes sein für unser Bild von dem, was ein Mann ist. Überschrift hier ist, wer eine Gemeinde leiten kann. Es ist richtig, wer eine Gemeinde leiten will, der ist bereit, eine schöne und große Aufgabe zu übernehmen. Allerdings muss ein solcher Mann einen vorbildlichen Lebenswandel führen. Das heißt, er soll nur eine Frau haben, nüchtern und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Gastfreundschaft muss ihn auszeichnen und er soll als ein guter Lehrer den christlichen Glauben weitergeben können. Außerdem darf er weder ein Trinker noch unbeherrscht oder streitsüchtig, vielmehr soll er gütig und friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Sein Familienleben soll geordnet sein, die Kinder gehorsam und gut erzogen. Denn wie kann jemand, der schon in seiner eigenen Familie keine Ordnung halten kann, die Gemeinde Gottes leiten? Er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, sondern sein Glaube muss sich schon bewährt haben. Nur allzu leicht verliert er sonst das rechte Augenmaß und wird überheblich. Dann hätte er, der Teufel, ein leichtes Spiel mit ihm. Ein Gemeindeleiter soll auch bei Nichtchristen einen guten Ruf haben, damit er nicht in den Stricken des Teufels sich verfängt, wenn andere über ihn reden. So, ich habe 14 Punkte für euch Männer. Alle aus 1. Timotheus Kapitel 3. Und diesmal werde ich es schaffen, durch alle 14 zu kommen, versprochen. Das letzte Mal habe ich immer abgekürzt, wenn ich so mehrere Punkte hatte. Aber ich kategorisiere sie, um es einfach zu machen, in 4 verschiedene Bereiche. Ein echter Mann liebt Gott. Ein echter Mann liebt Gott. Hier heißt es, dass dieser Mann soll einen vorbildlichen Lebenswandel führen. Nun, wenn ich an einen vorbildlichen Lebenswandel denke, an wen denke ich? Ich weiß, wird es gleich wieder unangenehm sein, aber ich muss an Oliver Buck denken. Jemand, der sich um seine Familie kümmert, der in seiner Schule tätig ist, der sogar dort seinen Glauben weiterleitet. Es gibt wirklich wenig, wo du sagen kannst, ja, der Oliver, das ist irgendwie so lausig, was der da macht. Und wenn es etwas gibt, reagiert er sofort darauf und bemüht sich einfach, auch in diesem Bereich ein beispielhaftes Lebenswandel zu zeigen. Ich fand es großartig, was Helge vor einem Abend mal gemacht hat, weil das ist die Realität, liebe Männer, dass keiner von uns vollkommen ist. Aber die Frage ist, wie reagierst du, wenn du sündigst? Und ein vorbildlicher Lebenswandel beinhaltet auch, wenn du fällst, wenn du sündigst, wenn du über die Stränge steckst, zu reagieren darauf, es nicht zu vertuschen, nicht unter den Teppich zu kehren, zu hoffen, dass es keiner bemerkt, weil ich will ja einen vorbildlichen Lebenswandel haben, sondern andere Männer in deinem Leben zu haben, mit denen du offen darüber sprechen kannst. Und wenn du jetzt hier sitzt und du weißt, es gibt diese eine oder andere Sache, wo du sagst, ja, die verberge ich eigentlich immer, zumindest seit Monaten oder Jahren, warum nicht heute den nächsten Schritt tun und einen Mann in dein Leben einbeziehen, sagen, lass uns kurz zusammen hinsetzen, ich möchte erzählen, was in meinem Leben los ist. Wann ist ein Mann ein Mann? Er sagt, ein vorbildlicher Lebenswandel zeichnet einen Mann aus. Ein Mann liebt Gott, das erkennt man daran, dass er als ein guter Lehrer den christlichen Glauben weitergeben kann. Was bedeutet es, ein guter Lehrer zu sein? Nun, das bedeutet nicht notwendigerweise, dass du hier vorne stehst, eine Predigt hältst oder vor Scharen von Menschen die Schrift lehrst. Das bedeutet zunächst mal, dass du die Schrift gut kennst, dass du gut verstehst, was Gottes Wille ist, dass du gut verstehst, wie das Wesen Gottes ist aus der Schrift, dass du immer wieder versuchst, mehr über Jesus zu lernen und mehr zu lernen, wie er Gottes Wesen für uns offenbart hat. Liebe unverheiratete Frauen, ist es nicht großartig, wenn ihr auf einem Date seid und mit eurem Freund oder mit dem Bruder, der euch zum Date eingeladen hat, über geistliche Dinge reden zu können? Intimität, Nähe, Vertrautheit. Es steht auf eine unglaubliche Art und Weise, wenn du dann ein geistliches Thema hast, über das du dich austauschen kannst. Liebe Männer, Herausforderung an euch. Lest die Bibel oder lest mal ein anderes Buch. Ohne Bilder, zum Beispiel. Oder was ganz Radikales, mit Fußnoten. Oder noch radikaler, ihr lest die Fußnoten und versucht zu verstehen, worum es geht. Versucht, bemüht euch danach zu streben, mehr zu lernen und was ihr auch weitergeben könnt und lehren könnt. Warum ist das Lehren so wichtig? Ich habe für mich festgestellt, wenn ich anfange, jemand anders zu lehren, meine Kinder oder jemand, mit dem ich in der Bibel studiere oder eine Predigt halte, ich spreche die Predigten immer vorher einmal so für mich durch und dann merke ich schon, wo ich ins Schleudern komme und das sind dann die Bereiche, wo meine Überzeugung nicht so ganz klar ist, wo ich nicht so ganz genau weiß, was ich eigentlich sagen will oder wie es sich genau verhält. Und wenn du die Schrift lehren kannst, wächst dein Glaube, deine Überzeugungen umso mehr. Und du gibst sie natürlich den Glauben auch weiter. Manche von euch Männern, ihr seid im Vertrieb tätig oder verbringt einfach wahnsinnig viel Zeit im Auto. Es gibt so gute Podcasts von Bibellehrern, Predigern. Es gibt so gute Predigten, die ihr aus dem Internet runterladen könnt. Ihr könnt ein komplettes Bibel-Theologie-Studium im Auto machen, innerhalb von 2-3 Jahren. Überlegt, wie kann ich mehr über Gott lernen? Wie kann ich mehr nach Gott suchen? Es ist so großartig, wenn du merkst, dass du versuchst, deine Kinder zu lehren. Und sie lernen tatsächlich was. Und es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie sie sich entwickeln. Das ist auch eine Herausforderung für uns Männer oder Väter von Kindern, sich immer mitzuentwickeln mit den Kindern. Das ist eine interessante Art, ein 1,5-jähriges Kind über Gott zu lernen. Da brauchst du nicht mit deiner Bibel auftauchen. Da brauchst du nicht ihm irgendwas erklären oder so. Da musst du irgendwas mit ihm machen, wo er einfach Gott erlebt und Gott kennenlernt und die Natur angucken und schau mal, das hat Gott gemacht und das hat Gott gemacht und das. Und das Kind dann denkt, Gott gemacht, gut. Und das Ganze entwickelt sich weiter, wenn du verbal mit deinen Kindern kommunizieren kannst und wenn sie vielleicht ihr Intellekt wächst und sie anfangen können, Dinge in Frage zu stellen und. So eine Möglichkeit für uns Männer, mitzuwachsen geistlich mit unseren Kindern. Wann ist ein Mann, wenn er Gott liebt? In Vers 6 heißt es noch, er soll nicht erst vor kurzem Christ geworden sein. Es ist eine Sache, Christ zu werden, das ist schon ziemlich radikal. Sein Leben zu verändern, zu sagen, ich bin bis jetzt hier lang gegangen oder da lang, aber ich möchte es wissen, wo lang ich gehen will, nämlich hier lang. Aber was noch großartiger ist und was dich noch mehr zu einem Mann macht, ist, wenn du Christ bleibst und wenn du im Glauben wächst und wenn du durch diese Rückschläge, Höhen und Tiefen durchgehst, dann wird dein Glaube geläutert. Du wirst immer mehr und mehr zu einem Mann nach Gottes Herzen. Erstens, ein Mann liebt Gott. Zweitens, ein Mann liebt seine Familie. In Vers 2 heißt es, er soll Mann einer einzigen Frau sein. Wir reden jetzt von verheirateten Männern. Nun, das mag nicht so radikal klingen in Europa. In Afrika ist es ein relevantes Thema. Mann einer einzigen Frau. Also, ich habe einmal... haben wir mit jemandem die Bibel studiert und es hat sich herausgestellt, er ist mit 4 Frauen verheiratet, legal, in Afrika aufgewachsen. Sowas gibt's heute noch, ja. Gab's auch damals, im 1. Jahrhundert. Aber das ist für uns vielleicht jetzt nicht so relevant. Aber Mann einer einzigen Frau, glaube ich, heißt noch eine ganze Menge mehr. Mann einer einzigen Frau. Vielleicht, wenn du noch nicht verheiratet bist, fragst du, ja, ich kenne einige Männer, die sagen, es gibt so viele unterschiedliche Frauen. Wie kann ich sicher sein, dass diese eine Frau mit diesen Wesenszügen wirklich die eine Frau ist, der ich treu sein will und den Rest meines Lebens verbringen will? Nun, lass mir als inzwischen 43-jähriger Mann, der schon 15 Jahre verheiratet ist, nee, ja, länger, 16 Jahre verheiratet ist, Entschuldigung, Frauen verändern sich ständig. Die Frau, du wirst feststellen, dass du sehr unterschiedliche Frauen zu unterschiedlichen Phasen und Zeitpunkten deines Lebens hast. Lieben in der Bibel heißt nicht, romantische Gefühle zu haben. Ja, dafür gibt es auch Begrifflichkeiten im Griechischen, aber wenn in der Bibel von Liebe die Rede ist, dann ist es die Rede von der Liebe, die Gott zu uns hat. Dass er sich entscheidet, das ist mein Kind, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, ich bin für sie da. Und wenn sie sich dumm anstellt, wenn sie dumme Sachen macht, bin ich für sie da. Und wenn sie mich beleidigt, dann bin ich immer noch ihr Papa. Ich bin für sie da. Und das ist die Entscheidung, genauso wenn du dich entscheidest, eine Frau zu lieben. Wir haben schon einige Hochzeiten gehabt in diesem Jahr, Wir haben nächste Woche eine Trauung, wir haben übernächste Woche eine Trauung in der Gemeinde. Und dieses Versprechen, das ist unglaublich radikal. Ich will dich lieben, achten und ehren bis zum Ende meines Lebens. Ich werde dir treu sein, in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und wenn du mit 25 Jahren heiratest, dann heiratest du eine 25-jährige Frau möglicherweise, die mit 50 anders sein wird, die anders aussehen wird. Aber du entscheidest dich jetzt schon, dann auch in eine 50-jährige Frau verliebt zu sein. Also sie zu lieben, zu achten und zu ehren, so wie sie dann mit 50 Jahren ist, und sie nicht gegen zwei 25-Jährige einzutauschen. Wenn du dich entscheidest, eine Frau aus einem bestimmten mit der Kulturkreis treu zu sein, dann bist du ja auch mit 50 Jahren treu. Wenn du dich entscheidest, mit 25 Jahren eine Frau zu heiraten, die bei ihrer Hochzeit und auf den Hochzeitfotos auch weiterhin immer unglaublich schlank ist und dann ein Kind bekommt und noch ein Kind bekommt und noch ein Kind bekommt, dann entscheidest du dich mit 50 Jahren dafür, einer 50-jährigen Mutter treu zu sein, die mit 25 Jahren total schlank war. Aber es ist eine Entscheidung, immer wieder zu lieben. Immer wieder zu lieben. Ein Mann liebt seine Familie, so wie Gott Liebe definiert, weil er sich immer wieder entscheidet, zu lieben. Vers 3, hier heißt es, er soll weder unbeherrscht noch streitsüchtig sein. Selbstbeherrschung ist ein interessanter Wesenszug, und er ist so relevant für Familie, weil wir Männer, ich fühle manchmal sehr starke Sachen. Ich fühle mich manchmal, ich komme aus der Arbeit nach Hause, ich habe wirklich genug geschafft für heute, ich setze mich jetzt vor dem Fernseher, pack mein Sixpack hier hin und schaue Fußball. Realität ist, dass zu Hause Bedürfnisse sind. Und ich muss mich in Selbstbeherrschung üben, mich selbst zu lenken, zu steuern. Vers 4, sein Familienleben soll geordnet sein. Ein Mann liebt seine Familie, das heißt, er ist proaktiv mit Ideen für die Familie. Lass uns mal dies machen. Was hältst du, wenn wir am Wochenende das machen? Können wir mal unseren Urlaub planen? Ein bisschen vorausdenken, mitplanen. Wann brauchst du das Auto? Wann brauche ich das Auto diese Woche? Sein Mann, der aktiv ist und aktiv das Familienleben gestaltet. Seine Kinder sollen gehorsam sein und gut erzogen. Nun, Menschen haben einen freien Willen und Kinder auch. Aber wir können das gestalten. Wir können für sie da sein. Wir sind nicht in allem verantwortlich dafür, was das Kind mit 25 oder 30 Jahren macht. Aber wir können sehr aktiv uns Gedanken darüber machen und aktiv unsere Kinder erziehen und als Väter uns nicht zurückziehen und das unserer Frau überlassen. Das wäre zu einfach, weil die Kinder sollen durch dich über Gott lernen. Mehr als durch jede Schriftstelle in der Bibel. Ich weiß, wie ich als junger Christ, ich bin mit 18 Jahren Christ geworden, und ich war oft bei Tom und Janet Marx zu Hause. Und das war so eine Inspiration für mich. Das war für mich so, wow, ich bin beim Abendessen dabei gewesen, oder wir haben zusammen irgendwas im Garten gemacht oder so. Und ich habe immer Tom und Janet mit den Kindern gesehen. Das war so eine Inspiration von, ja, so kann es sein. Und die Welt braucht Familien, die eine Orientierung bieten, wie es sein kann. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann liebt Gott und ein Mann liebt seine Familie. Und wenn ich das sage, hört sich das immer so absolut an. Vielleicht, ich will es nicht aufweichen, aber zumindest würde ich sagen, ein Mann strebt danach, Gott immer mehr zu lieben. Ein Mann strebt danach, seine Familie zu lieben. Keiner von uns ist perfekt. Die Frage ist nicht, wo bist du jetzt gerade, sondern die Frage ist, in welche Richtung willst du wirklich hin? Wonach strebst du? Drittens, ein Mann hat sich im Griff. Ach, ganz nebenbei, ich fand das sehr spannend. Men's Health, wie viele Seiten waren das? Starke Männer, tolle Männer, 154 Seiten. Nicht ein Wort über die Beziehung zwischen Mann und Kind. Nicht ein Wort über Ehe. Nicht ein Wort. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann hat sich selbst im Griff. Naja, das klingt auch wieder sehr absolut. Ein Mann strebt danach, sich selbst in den Griff zu bekommen und zu behalten. Nun, es sind verschiedene Charakterzüge hier aufgezählt. Er soll nüchtern sein. Nüchtern. Nicht von seinen Emotionen hin und her geschmissen. Auch, du kannst dir das nicht glauben, ich glaube nicht, dass es emotionale und nicht emotionale Männer gibt. Ich glaube, es gibt nur Männer, die ihre Emotionen zeigen und Männer, die ihre Emotionen in sich hineinfressen. Aber Emotionen haben wir Männer immer. Die Frage ist, steuert dich das? Lenkt dich das? Leitet dich das? Oder schaffst du es immer wieder, einen Schritt höher zu treten und zu sagen, okay, wie wäre Jesus jetzt gewesen? Wie hätte Jesus sich jetzt verhalten? Wie kann ich dorthin kommen, wie Jesus zu leben und zu handeln? Vielleicht sagen die Frauen, ja, ich würde auch manchmal gern so richtig ausrasten, aber mein Mann lässt mich ja nie, weil er immer zuerst da ist. Nee, Männer. Nüchtern und besonnen. Hier ist es, also dann kommt hier in der Luther-Übersetzung ein Wort, das heißt, er soll, was heißt es in der Luther-Übersetzung? Semnos heißt es in der Übersetzung. Was ist die Übersetzung? Das war Normans und mein Wort für eine ganze Weile, als wir Jüngerschaftspartner waren, 1998 an der FU Berlin. Semnos. Er soll, Himmel. Nein? Nein? Zählt mir die Wörter in der Luther-Übersetzung auf. Würdig, würdig, genau. Und das ist im Griechischen das Wort semnos, würdig. Das ist auch eine Form von nicht goofy zu sein, ja? Nicht irgendwie so ein bisschen komisch und eigenartig sein, sagen, ja, ich bin halt so, sondern einfach sagen, okay, was kann mich noch mehr zu einem respektablen Mann machen? Semnos im Griechischen. So, kein Trinker. Es ist ein erstaunlicher Zusammenhang. Deutschland hat so eines der niedrigsten Altersgrenzen, was Alkohol angeht, mit 16 Jahren. Und mit 16 Jahren darfst du Bier trinken, leichte Alkoholiker. Mit 18 Jahren darfst du harten Alkohol trinken, mit vielen Prozenten. Und gleichzeitig mit 18 Jahren auch den Führerschein machen. Ja, was ist das für ein Zusammenhang? So mit 18 Jahren, ja, jetzt saufen und jetzt Auto fahren. Dann bin ich ein echter Mann. Ist das nicht so? Für Männer, ich weiß noch bei uns in der Schule, wenn da jemand dann 18 wurde und sein erstes Auto hat, dann hing hier immer so der Schlüssel so aus der Tasche raus, so haha, ich habe jetzt ein Auto, ich bin jetzt 18, ich bin jetzt ein echter Mann. Das war dann irgendwie besonders cool, ja. In anderen Ländern ist es zumindest noch so, dass du mit 18 Alkohol trinken darfst, mit 21 Jahren Auto fahren, umgekehrt, mit 16 Jahren Auto fahren darfst, sogar mit 21 Jahren erst Alkohol trinken. Aber gut, so ist das. Alkohol ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, ganz groß, also Regale voll in jedem Supermarkt, trinken. Wenn du zum Frühstück trinkst, hast du ein Problem. Wenn du mittags trinkst, hast du ein Problem. Vertrau mir. Er soll kein Trinker sein. Er soll nicht am Geld hängen, nicht geldgierig sein. Woher weißt du, dass du nicht geldgierig bist? Ich glaube, ein guter Maßstab ist dafür, kannst du zufrieden sein mit dem, was du jetzt hast? Weil wenn du jetzt nicht zufrieden bist, ich glaube, dass Gott uns, die Schrift sagt, dass wem wenig anvertraut ist, aber beweist, dass er mit dem wenigen gut umgeht, dem wird mehr anvertraut. Aber wenn wir ständig der nächsten Stufe des Daseins hinterherlaufen, die nächste Gehaltsstufe hinterherlaufen, den nächsten bester bezahlten Job hinterherlaufen, dann sind wir in so einem Rad drinnen, was durch Gier beschrieben ist. Und es ist wie so eine Droge, von der man nie genug haben kann, sondern die Dosis muss immer erhöht werden. Kannst du jetzt zufrieden sein mit dem, was du jetzt hast, dann wird dir möglicherweise in Zukunft mehr anvertraut. Ein Mann strebt danach, Gott zu lieben. Ein Mann strebt danach, seine Familie zu lieben. Ein Mann strebt danach, sich selbst im Griff zu haben. Und den dritten drei Aspekte, die ich hier zusammengefasst habe unter dem Begriff, ein Mann dient seiner Stadt. Ich glaube, wir haben viele Begabungen, Männer, und die Frage ist, was machen wir damit? Setzen wir unsere Fähigkeiten und Begabungen ein, nur um beruflich erfolgreich zu sein? Es gibt so viele Bereiche, Bedürfnisse um uns herum, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, die wir einsetzen können, um zu dienen. Um für andere Menschen, auch in der Gemeinde, etwas Gutes zu tun. Wenn du handwerklich begabt bist, überleg mal, wie kann ich meine handwerklichen Begabungen einsetzen für andere Menschen? Wenn du ein guter Organisator bist, wie kann ich meine Begabung gut zu organisieren einsetzen für andere Menschen? Wenn du, was immer du an Begabungen hast, setz es ein, um anderen zu dienen. Er redet hier über Gastfreundschaft. Wenn du ein Haus hast, groß oder klein, sei gastfreundlich. Ich muss immer an John und Justine denken, wenn ich an Gastfreundschaft denke. Man kann eigentlich jederzeit anrufen, kann ich vorbeikommen. Man kann eigentlich, jedes Mal, wenn man reinkommt, fühlt man sich willkommen. Nicht so wie so ein Fremdkörper von, ist aber ungünstig jetzt, dass du hier gerade vorbeikommst oder irgendwas in der Art. Man fühlt sich immer willkommen, ist immer was zu essen da, zu trinken da. Gastfreundschaft. Das ist nicht nur die Aufgabe der Frauen, liebe Männer. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Oder als Männer-WG kannst du gastfreundlich sein. Könnt ihr ganz gastfreundlich sein. Er soll gütig und friedfertig sein. Ach, Elternabende. Wir haben schon 2 von 3 durch am Anfang des Schuljahres. Gütig und friedfertig. Irgendwie ist bei Elternabend so der allgemeine Standard, die Auffassung, dass man all die Dinge machen darf, die man zu Hause nicht machen darf. Dass man all die Dinge zur Lehrerin sagen kann, die man schon immer sagen sollte. Dass man irgendwie plötzlich, wenn man in der Firma immer runtergebuttert wird von seinem Chef, darf man plötzlich Chef sein und dem Lehrer sagen, wie Schule wirklich funktioniert. Und auf Elternabend wird so viel gestritten. Ja, hier ist die Lehrerin, sagt die Wahrheit hier vorne. Bei Tina traut sich niemand, das weiß ich. Die hat den Laden im Griff. So, aber es ist so erfrischend, wenn jemand gütig und friedfertig ist, wenn dann 1 oder 2 Leute, die da sind, sagen, okay, lass mich mal versuchen zusammenzufassen, was wir wirklich wollen. Wäre es nicht eine gute Idee, wenn wir das mal ausprobieren und nicht bloß dieses selbstgerechte Schlau daherreden. Und hier in Vers 7, er soll in einem guten Ruf stehen, einen guten Ruf haben. Es ist so erfrischend, wenn du mal hier und da einen Mann siehst, wo du sagst, das ist klasse. Das wünsche ich mir. Das freut mich, dass es jemanden gibt. Oder jemand, der jungen Menschen eine Orientierung bietet und sagt, ja, es ist großartig, hier ist ein Mann, genauso möchte ich sein, den beneide ich eigentlich darum, wie er ist. Den beneide ich um seinen Charakter, den beneide ich darum, wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er mit seiner Familie umgeht. Nicht, dass wir alle Leute neidisch machen wollen, aber er soll in einem guten Ruf stehen. Und bei denen, die draußen sind, heißt es in der Luther-Übersetzung, auch bei den Nichtchristen. Nicht bloß das Gottesdienst, Kirchengesicht, was du hier aufsetzt. Nee, wenn du alleine bist, wenn du draußen bist, dann bist du, wer du wirklich bist. Zielgruppe 1, liebe Männer, lasst uns in unserer Gemeinde danach streben. Lasst uns nicht verrückt machen von all den Ideen, kulturellen Angeboten, Werbungen, Fernsehen, Kinofilmen und sonst was, die uns sagen wollen, wie wir Männer sein sollen. Lass uns danach streben, ein Mann nach Gottes Herzen zu sein. Die Idee ist, Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er wollte auf der Erde jemanden haben, der so wie er ist. Er hat uns gleichzeitig den freien Willen gegeben und wir können uns dagegen entscheiden und tun es häufig. Dann hat er uns, weil wir es immer noch nicht kapiert haben, Jesus geschickt auf die Erde als ein Leben von einem Mann, wie man einfach ein inspirierendes, beispielhaftes Leben führen kann, so wie Gott es gedacht hat. Und weil wir es immer noch nicht kapiert haben, gibt es noch mehr Beispiele hier, wie zum Beispiel vom Bischof, wo es noch spezifischer festmacht an bestimmten Eigenschaften. Aber lasst uns danach streben in unserer Gemeinde und uns nicht von der Kultur diktieren lassen, wie wir als Männer sein sollen. Liebe unverheiratete Frauen, strebt danach, so einen Mann zu finden. Tut euch selbst einen Gefallen. Strebt nicht danach. Mit 50 Jahren sieht das hier nicht mehr so aus. Vertrau mir. Und dann kannst du ihn auch nicht gegen 2 25-Jährige eintauschen. Freu dich über die guten Eigenschaften deines Freundes oder der Männer in der Gemeinde oder streb danach, Männer zu finden, die Gott lieben, die ihre Familie lieben wollen, die sich selbst im Griff haben und die ihrer Stadt dienen. Und liebe verheiratete Frauen, ermutigt eure Männer. In dem Bereich, wo sie schon so sind, verstärkt das, indem ihr es anerkennt und schätzt. Und dann gebt ab und zu mal den einen Hinweis. So im Verhältnis 10:1 würde ich vorschlagen. Wo er vielleicht noch ein bisschen mehr ins Bild Gottes in Jesu wachsen kann. Lasst uns die Frage, wann ist ein Mann, nicht wie Herbert Grönemeyer beantworten, nicht wie Men's Health beantworten, nicht wie unsere Kultur beantworten, sondern mit der Schrift in der Hand, im Suchen nach Gott und Jesus, in seinem Namen. Amen.